diverse Male husten heute. Ganz schön angeschlagen. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teile der Lösung live. Und ich freue mich riesig, euch zu diesem spannenden Gespräch begrüßen zu dürfen. Und auch unseren heutigen Gast, den wir zu Gast haben, nämlich Christian Meister, der Gründer und Kopf hinter Naturabenteuer Niederrhein, der uns heute tief in die Welt der Wildnispädagogik entführen wird. Und Christian ist nicht nur ein erfahrener Wildnispädagoge und Wildnislehrer, sondern auch ein echter Pionier, wenn es darum geht, Menschen wieder mit der Natur zu verbinden. Und seine Leidenschaft für das Fährtenlesen, die Wildnis und die persönliche Entwicklung durch die Natur macht ihn zu einem idealen Gesprächspartner für diese Reihe. Ich hoffe, dass wir in unserem Gespräch heute ein bisschen in die Geheimnisse der Wildnispädagogik eintauchen und erfahren, wie sie uns nicht nur lehrt, in der Natur zu überleben, sondern auch, wie wir das Ganze in unseren Alltag gut integriert bekommen. Und da werden wir drüber reden, wie die Verbindung zur Natur uns hilft, uns selbst besser zu verstehen und wie Wildnispädagogik in der modernen, technologiegetriebenen Welt trotzdem relevant bleibt. Also, bleibt dran. Ich hoffe, dieses Gespräch wird eure Sicht auf die Natur und vielleicht auch auf euer eigenes Leben verändern. Christian, vielen Dank, dass du da bist.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir darüber zu sprechen. Bin sehr gespannt, wo wir landen.
Sehr gerne. Also, erste Frage. In einer Ära, in der die Smartphones uns den Weg weisen und die Apps das Überleben in der Wildnis eigentlich erleichtern und uns abnehmen könnten. Ja, aber auch Skeptiker behaupten, dass die traditionellen Wildnisfertigkeiten so nützlich sind wie ein Kassettenrekorder bei einem DJ-Battle. Was würdest du da drauf sagen und wie siehst du die Rolle dieser Disziplin in der heutigen Gesellschaft?
Ja, also ich kann solche Aussagen ein Stück weit nachvollziehen, wenn man damit keinen Kontakt hat. Wenn man aber einmal sich auf den Weg gemacht hat, um ja, sich selbst, die Natur, die Verbindung zur Natur und die Gemeinschaft wieder mehr erleben zu wollen, dann ist es eigentlich nicht mehr aus dem Leben wegzudenken. Ich glaube, dass wir an einem Punkt sind in der Gesellschaft, wo wir eine sehr große Distanz haben zur Natur, wo wir eine sehr große Entfremdung spüren und wir mit Wildnispädagogik die Möglichkeit haben, die Lücke zu schließen. Also das, was früher eigentlich normal war, so wie unsere Vorfahren vor 150, 200 Jahren, 1000 Jahren gelebt haben, dass das eigentlich völlig normal war und so die letzten 50, 60, 70, 80, 100 Jahre vielleicht ein ganz kleiner Müh sozusagen um Zeitstrahl darstellt. Ja, wie wir heute in der Moderne leben. Und klar, die Technik, die rast, die entwickelt sich rasant fort. Das ist auch ein Teil, der sein darf. Aber es gilt auch gleichzeitig für uns, die Balance zu halten und die Entfremdung von der Natur auszugleichen, beziehungsweise einfach zu schauen, dass wir einen Anker setzen, dass wir eine Balance finden. Das ist das Wort, was ich gesucht habe.
Ja, ohne können wir nicht. Das ist ja unsere Lebensgrundlage im Prinzip. Also, das wäre ja ganz schön punkig, sich selbst zu zerstören.
Ja, absolut. Es geht ja gar nicht darum, dass man zurück in den Wald soll oder aller Zeit, Steinzeit wieder lebt, sondern dass man Natur wieder erlebbar macht für sich selbst. Und dahingehend, wenn man sehr viel Zeit draußen verbringt und die Werkzeuge der Wildnispädagogik aktiv lebt, dass man auch eine klarere Sicht auf sich selbst und das Leben bekommen kann.
Mhm. Alles hat einen Ursprung. Erzähl doch mal deine persönliche Geschichte, wie du da drauf gekommen bist. Wo war denn dein Wendepunkt?
Mein Wendepunkt, der liegt ungefähr 10, 11 Jahre zurück. Und damals habe ich in Köln gelebt, habe einen Job gemacht, in dem ich mit Anzug und Krawatte durch die Stadt gefahren bin, viele Telefonate geführt habe und eine ganz große Sehnsucht nach draußen hatte. Also nicht, dass das nicht schon früh in meinen Kindheitsschuhen mit drin steckte. Ich bin ländlich
also
aufgewachsen.
Bist du vorher schon mal barfuß gelaufen?
Das bin ich auf jeden Fall vorher schon mal. Also mit den Eltern viel im heimlichen Wald gewesen, viel fischen gewesen. Nächtelang draußen verbracht, aber was gefehlt hat, war eigentlich so, das hat sich gut angefühlt, das war da, das habe ich gespürt, aber was mir gefehlt hat, war einfach tiefer einzutauchen. zu wissen, was umgibt mich da eigentlich gerade, was sind das für Spuren, was sind das für Pflanzen, die hier um mich herum wachsen, und so weiter und so fort. Und ich war an einem Punkt damals in meinem Leben, wo meine damalige Beziehung gescheitert ist, ist zu Ende gegangen, und ich habe gesagt, okay, ich packe jetzt einfach alle meine Sachen und ziehe für eine unbestimmte Zeit nach Schwedisch Lappland, habe dann dort oben in einer Hütte im Wald gelebt. Und auf dem Weg dorthin, also bis es soweit war, habe ich mir gedacht, du brauchst noch etwas mehr Skills, also Fertigkeiten, die ich mir aneignen wollte. Und bin daraufhin so ein bisschen im Internet durch die Gegend gesurft und bin auf Wildnispädagogik gekommen. Aber was ich dabei unterschätzt habe, welcher Rattenschwanz da auf gut Deutsch dranhängt, so dass da geht's natürlich
Büchse der Pandora, ja.
Genau, die Büchse der Pandora geöffnet. Da geht's natürlich auch um Skills, aber das ist ein kleiner Teil nur. Der große Teil ist eigentlich das, wie tief das in dich selbst reinsinkt, auf gut Deutsch gesagt, und wie das Leben verändert. Und das hat's gemacht, und nach dieser Zeit war für mich auch einfach klar, in Schweden oder während Schweden schon, dass ich nicht zurück kann in mein altes Leben, sondern Wildnispädagogik angefangen habe, tiefer zu studieren, selbst viele Dinge halt ausprobiert habe, eine Wildnislehrerausbildung noch hinten dran gehängt habe und parallel dazu auch schon selbst meine eigene Geschichte aufgebaut habe mit Natur am Tor Niederrhein.
Bei welchen Schulen hast du da gelernt?
Ich war im Teutoburger Wald beim Gero Wefer und ja. Unter anderem auch bei Wildniswissen. Dort habe ich
bei Wolfgang und Joscha.
Bei Joscha, genau, bei Joscha ganz speziell. Da habe ich den Pferdenlehrgang vor etlichen Jahren gemacht, und das hat mich ganz krass gecatcht und ist mittlerweile auch eine große Leidenschaft, die ich auslebe.
Ja, ja, das habe ich auch gemacht bei denen, die Dreijährige. Wissen. Harte Schule, muss ich sagen.
Ja, sie sind schon anspruchsvoll, aber von nichts.
Hat gut getan.
Ja, offensichtlich. Die Pädagogik ist ja auch bei dir ein Teil deines Lebens. Insofern hat das auf jeden Fall der Same gesetzt.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin mega dankbar den beiden, dass sie das angeboten haben. Es war bei mir auch etwa, weiß ich nicht, wann war das? 2013 oder so? Also auch fast vor 10 Jahren. Das hat mir wirklich gut getan.
Ja.
Ich habe eine Quizfrage, ganz so nebenbei mal eingeschoben für alle, die zuschauen. Könnt ihr lösen, wenn ihr sie gelöst habt, schreibt einfach die Lösung in die Kommentare und dann gewinnt ihr von mir einen Freifahrt-Selfcare. Das ist ein kleiner Online-Kurs zum Thema Selfcare. Ist ja auch ziemlich wichtig heutzutage. Die Quizfrage ist folgende. Wer ist in der Wildnispädagogik die berühmteste Lehrerin? Eigentlich die einzige, die ihr braucht. Wenn ihr die Lösung kennt, schreibt's gerne in die Kommentare. Sie hat verschiedene Namen. Ich lasse alle gelten. Und machen wir mit dir weiter, Christian. Naturabenteuer Niederrhein klingt wie der Titel von einem Abenteuerroman. Kannst du uns nochmal genauer die zugrunde liegende Philosophie erläutern und wie du Menschen dazu begeisterst und inspirierst, ihre eigenen Abenteuer in der Natur zu erleben?
Ja, also die Philosophie ist recht einfach. Also ich bezeichne mich selbst auch als Wildnisschule oder das, was wir machen, als Wildnisschule. Und die Intention, die ist bei allen Schulen nahezu gleichbleibend, wenngleich da auch so die Art und Weise, wie es gemacht wird, natürlich unterschiedlich sein kann. Aber es geht eigentlich darum, dass wir Menschen wieder stärker mit Natur in Verbindung bringen, darüber die Menschen wieder mehr mit sich selbst in Verbindung bringen und Gemeinschaft leben. Also das sind so die drei Eckpfeiler, um die es ganz konkret geht, und das durchzieht quasi alle Kurse, die wir anbieten. Ein ganz wichtiges Merkmal bei uns ist dann einfach auch noch die Sache, dass wir einen starken Schwerpunkt auf Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung legen und das etwas ist, was uns einfach auszeichnet. So, also nicht, dass das andere Schulen nicht auch in einer gewissen Art und Weise machen, aber der Fokus geht schon sehr stark dahin.
Also das, kannst das, du noch mal... Kannst du noch ein bisschen detaillierter in so einen Kurs reingehen? Wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel Outdoor-Erste-Hilfe, Vogelsprache, Wildpflanzen oder Fährtenlesen. Such dir gern was aus.
Ja, also nehme ich doch mal zum Beispiel das Fährtenlesen. Also wenn wir uns mit Fährtenlesen beschäftigen, da geht es zum einen natürlich darum, mit der Natur in Verbindung zu kommen, mit den Tieren in Verbindung zu kommen, die Spuren und Zeichen, die sie hinterlassen. Die erzählen immer eine Geschichte, einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Leben. Und das in Kombination mit der Landschaft, in der wir unterwegs sind, das macht natürlich was mit den Menschen. So, das ist ein eine Qualität, finde ich, die einen ganz stark ins Hier und Jetzt katapultiert, wo du einfach nicht an gestern denkst, wo du nicht an morgen denkst, sondern einfach da bist, über der Fährte hängst oder über den Trittsiegel hängst. Und Natur erforscht, beziehungsweise ein kleiner Detektiv wirst, Neugierde hochkommt und du ganz viele Fragen hast, die sich entwickeln, und du versuchst, Antworten auf diese Fragen zu finden und gehst dann, nachdem du draußen warst, in die Bücher, recherchierst. Und das ist etwas, was tagesfüllend sein kann. Mit einer großen Zufriedenheit schläfst du dann abends ein und vor deinem geistigen Auge siehst du dann vielleicht noch die Spuren und dann beschäftigt dich dann noch was und dann merkst du, dass das ja einfach irgendwie in dich eindringt, so. Ich kann das gar nicht anders beschreiben in dem Moment, aber es macht was mit dir und das ist die eine Sache. Und wenn wir dann über den Bereich Selbsterfahrung oder Persönlichkeitsentwicklung sprechen, dann kommt irgendwann natürlich auch die Frage, so, du bist die ganze Zeit am Spurenlesen, bist draußen, also im Außen sozusagen und da unterwegs und irgendwann richten wir aber auch den Fokus nach innen und stellen dir Fragen. Also zum Beispiel, welche Spuren möchtest du denn im Leben hinterlassen? Oder warum bist du so, wie du bist? Also es ist natürlich sehr allgemein gehalten erstmal. Aber dadurch, dass wir überhaupt gezielt Fragen stellen, werden da gewisse Dinge in Gang gesetzt, die die Personen dann mit nach Hause nehmen. Und beim nächsten Mal kommen sie wieder und dann hat sich da auf der Ebene vielleicht auch was getan. Also auch Fragen so, wofür brennst du, ist zum Beispiel eine ganz große Frage. So, was ist das, was dich glücklich macht im Leben? Und wie viel hast du davon in deinem Leben? Und das sind Fragen, die uns sehr regelmäßig begleiten auf unterschiedlichen Ebenen. Und wo du einfach mal die Möglichkeit hast, selbst den Spiegel vorzuhalten und tiefer reinzugehen.
Ja, das ist ja auch das, was in der Wildnispädagogik Art of Mentoring genannt wird. Die Kunst des Fragenstellens. Im Prinzip sind Fragen oft bessere Antworten. Und je mehr wir Fragen stellen oder uns selbst Fragen stellen, das Gehirn arbeitet. Vera F. Birkenbiel, die ist auch so großartig, Hirnforscherin, die hat da sich auch sehr, sehr viel mit befasst. Das Hirn arbeitet ganz automatisch einfach an, es ist ein Mustervervollständigungsapparat. Und wenn du dich selber fragst, wofür brenne ich eigentlich, was will ich eigentlich machen, dann muss ich da gar nicht bewusst drüber nachdenken, sondern ich trage diese Frage mit mir rum und mein Gehirn arbeitet die ganze Zeit nebenher unbewusst an dieser Frage, bis es irgendwann das Muster vervollständigt hat. Und tief im Inneren, also ich glaube, dass wir tief im Inneren wissen, was richtig und gut ist für uns selbst. Ja. Und wenn wir uns mit uns selbst verbinden, was die Natur auch uns helfen kann, uns mit uns selbst zu verbinden, weil, wie du schon am Anfang gesagt hast, so viel von der Menschheit ist eigentlich in Verbindung mit der Natur, das ist unsere Moderne, aber unsere ganze Genetik, unser ganzes Gehirn, alle unterbewussten Mechanismen und so, die sind da drauf getrimmt, diese ganze Zeit in der Natur. Wenn wir in ein Feuer gucken, das ist einfach magisch, das ist faszinierend, das ist, das haben wir Jahrtausende haben wir das gemacht, na gut, vielleicht nicht ganz so lang, aber
ja, schon.
Und das Gehirn vervollständigt diese Muster und beantwortet sich diese Frage irgendwann selber. Und dann gilt es nur noch, und das ist dann natürlich schwieriger, das Ganze oder den Mut zu kriegen, das Ganze in die Realität zu integrieren. Da brauchst du manchmal die Betroffenheit oder Notwendigkeit, wie jetzt vielleicht in deinem Fall eine persönliche Krise und einen Cut-Moment, wo man das neu macht. Aber man kann es auch anders haben. Ne? Man kann es auch einfacher haben. Und in der Natur lernt man oft auch einfach die eigene Komfortzone zu erweitern. Darum geht's ja auch in der Wildnispädagogik. Nicht diese Wildnis als Gefahr zu sehen, sondern eher als Wohnzimmer. Und je mehr ich mich damit auseinandersetze und je mehr Bewusstsein ich dafür habe, desto weniger ist es eben wild, sondern desto mehr werde ich da drin heimisch. Und dann sind die Spuren von einem Tier, was ich schon eine ganze Weile verfolge und denke mir, das ist schon wieder der Hase oder das ist schon wieder das und das. Und da sitzt die und die Pflanze, die Knoblauchsrauke, die kenne ich doch schon. Ja. Und du gehst einfach da durch wie durch dein Wohnzimmer. Und das macht irgendwie frei oder das kann einen Teil dazu beitragen, selbstbewusster, selbstvertrauter zu werden und auch mutiger.
Ja, total. Das sind natürlich auch Aspekte, die dann im Bereich so der Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung liegen. Dass die Teilnehmer zum Beispiel unserer Wildnispädagogik-Ausbildung durch Dinge durchgehen, die sie zu selbstbewussteren Menschen machen, die sie in ihre Stärke führen, wo auch Talente oder Gaben wieder an die Oberfläche kommen, die lange zugestaubt waren, wo das innere Kind zum Beispiel wieder lebendig wird. Und Lebendigkeit da wieder eine größere Rolle spielt. Und dann ist natürlich immer die Frage, also wie kriegt man das integriert in das Leben? Ne, das ist oft so, dass wir es hören, so das sind so zwei Welten, die da existieren. Einmal die Kurswelt, so die Menschen sind draußen im Wald bei uns, 4-5 Tage am Stück und müssen dann wieder zurück. Und dann ist oft so ein harter Cut, so der Wiedereintritt in die Zivilisation.
Ein guter Spagat.
Genau. Ja, und das ist so ein bisschen die Kunst, das zu verbinden, weil wir werden weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung ganz krass gehen, sondern die Leute, die einmal Natur in ihrem Herzen haben, werden auch versuchen, die weiter in ihrem Herzen drin zu lassen, um das zu leben. Und da können uns aber zum Beispiel die Kernroutinen für Naturverbindung helfen. Die Kernroutinen für Naturverbindung sind nämlich genau die Werkzeuge, die wir brauchen, um auch in diesem dynamischen, ja zum Teil auch stressigen Leben, was wir hier draußen haben, uns zu erden und die Verbindung zu uns selbst und zur Natur zu halten. Also zum Beispiel der Sitzplatz, davon hast du bestimmt auch schon jede Menge kennengelernt, wahrscheinlich auch schon einiges zu beschrieben.
Lustig.
Ja, genau. Also ein Platz, den du regelmäßig aufsuchst draußen, ob das jetzt am Garten ist, auf dem Balkon ist oder draußen im Wald. So, alleine wenn du da deine Me-Time hast, deine Zeit für dich.
Das bringt schon eine ganze Menge.
Das bringt schon viel, wo du auch Fragen für dich einfach auch klar kriegen kannst, beziehungsweise Antworten auf die Fragen. Da geht es nicht nur um Naturbeobachtung, sondern auch einfach, ja, dich selbst zu beobachten. Was steht an? Was ist heute für ein Tag? So, wie geht's mir? Und was sind Dinge, die mich gerade beschäftigen?
Ja, na, beim Sitzplatz ist es natürlich auch förderlich, wenn man immer wieder den gleichen Platz hat, den man aufsucht, damit man durch die verschiedenen Jahreszeiten diesen Platz natürlich erkunden kann und sehen kann, wie ist es denn im Herbst im Unterschied zum Frühling, im Unterschied zum Winter und auch zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten bei verschiedenen Witterungen, um dort halt auch heimisch zu werden, weil der Trick ist oder der Clou ist dann auch, dass sich die Natur an dich gewöhnt und du mit Methoden des psychischen und physischen Tarns eventuell mit etwas Glück natürlich auch schöne Naturbegegnungen haben kannst, dass eine Maus über deinen Schoß hüpft oder der Fuchs an dir vorbeigeht, ohne dich zu bemerken oder nur so beifällig mal anschaut und dann weitergeht. Das kann natürlich sehr schön sein. Aber es gibt natürlich auch den Perfektionismus, den perfekten Sitzplatz finden zu wollen. Ja. Und dann funktioniert der womöglich nicht. Weil wenn du erstmal, keine Ahnung, 20 Minuten mit dem Rad irgendwo hinfahren musst und dann denkst, ah, ich brauche jetzt das perfekte Biotop, die Randzone, wo alles drin ist, wo ich Wald, Wiese, Gewässer hab, wo quasi Naturbegegnung irgendwie sichergestellt ist, dann geht man den aber nicht jeden Tag oder einmal genau. Die Woche, weil die Schwelle ist zu hoch, es ist zu weit weg. Und dann ist es ein besserer Sitzplatz einfach auf dem Balkon, um die Vögel kennenzulernen, die dort sind.
Ja, absolut, genau. Das ist mit, wie etablieren wir Routinen? Wie kann irgendwas überhaupt zur Routine werden? Und das funktioniert nur, wenn es für dich leicht umzusetzen ist. Und diesen Drang, den perfekten Platz zu finden oder setzt irgendwas anderes dafür ein, das hält uns dann überhaupt schon mal davon ab, überhaupt anzufangen. Und dann kann sowas überhaupt gar nicht entstehen, sich entwickeln, gedeihen auf gut Deutsch, weil du einfach gar nicht losläufst. Und deswegen sagen wir...
Sag ruhig weiter.
Deswegen sagen wir, nimm das, was für dich passt, so. Nimm das, was für dich regelmäßig funktioniert, so 2-3 Mal die Woche draußen, Garten, Balkon, wie auch immer. Hauptsache, du kommst da ins Tun.
Ja, oder in den Park und die Menschen als Naturbegegnung sehen und sich physisch und psychisch vor den Menschen tarnen. Es braucht natürlich auch Erfolgserlebnisse, ne? Wenn du jetzt sagst, oh, dieser Sitzplatz, ich benutze den einfach nicht, weil du eine andere oder eine zu perfekte Vorstellung davon hast, dann kann es auch schnell sein, dass du sagst, ah, Wildnispädagogik, das funktioniert alles für mich nicht. Ja. Okay. Was gibt's noch für Kernroutinen?
Ja, also da gibt's jede Menge, insgesamt sind es 11 Stück. Also des Weiteren wäre zum Beispiel das Strohmann, umherstreifen, ziellos, dass du einfach losgehst in der Natur und dich von deinem inneren Kompass, deiner Intuition ziehen lässt. Das ist für mich eine der liebsten Kernroutinen, die ich pflege, weil ich einfach immer mich überraschen lassen kann von dem, was mir begegnet. Und ich natürlich mit dem Fährtenlesen einfach super verbinden kann, einfach loszuziehen und zu gucken, was stoße ich, was treffe ich. Das sind dann die Tierbegegnungen oder zu sehen, wie der Busch sich jetzt hier entwickelt hat. Also ganz viele Dinge, die da einfach eine Rolle spielen, welche Vögel wieder da sind. Also das sind einfach Dinge, die jedes Jahr aufs Neue natürlich einen Kreislauf haben, aber immer wieder ist man auch gleichzeitig überrascht über das, was da an der nächsten unbekannten Ecke auf dich warten kann. Also das ist eine Möglichkeit. Naturhandwerk ist eine... Bitte?
In der Stadt würden wir das Bummeln nennen.
Ja, das ist ja auch eine Art von Wandering, von Herstreifen, ja, auf jeden Fall. Bisschen unterwegs sein in der Fußgängerzone und gucken, was man da so entdecken kann. Ja,
ist wichtig es. Ist, einen anderen Weg zurückzunehmen. Nicht den gleichen Weg wieder zurückzugehen.
Vielleicht wird das schwierig mit der ein oder anderen Einbahnstraße, aber gut.
Auch zu Fuß geht's.
Zu Fuß geht immer, ja. Genau, was haben wir noch? Naturhandwerk ist eine Kernroutine für Naturverbindungen. Das hat eine ganz große Qualität, weil es ähnlich wie das Fährtenlesen auch uns in den Moment bringt, wenn wir in so einem Werkstück eintauchen und noch gar nicht genau wissen, wie es am Ende überhaupt aussehen soll, aber der Prozess uns dahin führt und hat was Meditatives auf jeden Fall. Und wir machen natürlich Dinge, die uns draußen nützlich sind, sei es Körbe flechten, sei es Messer herstellen, sei es Bögen bauen, was auch immer.
Schüsseln, Seile brennen.
Genau.
Seile brennen, Schüsseln, Löffel brennen und Seile.
Genau.
Schleißen.
Ja.
Baut ihr auch Kanus?
Kanus machen wir nicht, nee. Nee. Also Kanus, das ist, ich meine, das hat ja früher damit angefangen, dass die ersten Kanus ausgebrannt worden sind, so wie die Schüsseln heute in der Wildnispädagogik gemacht werden. Aber dafür ist der Zeitaufwand relativ groß, den man braucht, um Kanus auszubrennen. Nee, das wird in Deutschland angeboten, aber ich glaube, es gibt nicht viele, die das machen.
Oder Balzerholz, das ist natürlich auch richtig nice. Das kann man mit einem Löffel schnitzen, aber das haben wir hier auch nicht heimisch.
Genau, ja. Also insgesamt einfach mit den Händen arbeiten ist eine Qualität, die heutzutage vielen abgeht.
Ja.
Weil wir natürlich mit Dingen konfrontiert sind, wie Rechner, Laptop, wo wir da irgendwelche Sachen in den Computer reinkloppen.
Richtig, das auch aber mit den Händen arbeiten.
Gar nicht wissen. Also wir sind dafür gemacht, eigentlich mit Händen zu arbeiten und was zu schaffen, erschaffen. Und das kann auch ein sehr erdendes Gefühl sein auf jeden Fall. Und über solche Dinge findet man dann auch einfach raus, was einem persönlich wichtig ist und erkennt vielleicht auch so, hey, da steckt was in mir drin, was ich gar nicht kannte. Und das ist natürlich etwas, was man dann weiter verfolgen kann, wenn man möchte, um dann auch wieder mehr auf seinen eigenen Weg zu kommen.
Ja, beruhigt den Kopf auch, mit den Händen irgendwas zu fummeln. Sieht man vielleicht, manche kennen das ja, dass man irgendwie dann im Studium gesessen hat und auf ein paar Bänken hinter einem hat irgendwer gestrickt und das kann den Kopf unglaublich entspannen und die Gedanken, sodass dass man sich besser fokussieren kann. Es muss nicht Sticken sein, aber irgendwas schnitzen ist auch richtig schön, wenn man da drauf steht.
Ja, voll. Da gibt's auch den tollen Spruch, when the hands are busy, the mind is quiet, und das finde ich trifft's ganz gut auf den Punkt.
Ja. Was gibt's noch für Kernroutinen?
Was haben wir noch? Nature Journaling haben wir noch. Das ist mittlerweile auch bei Instagram, glaube ich, sehr populär angekommen, über die Verena
hier. Verena macht das, ja.
Ja, genau. Das ist auch eine Kernroutine für Naturverbindung und da geht's darum, dass wir Pferden, Tiere, Pflanzen, Bäume, was auch immer uns da draußen interessiert, in unserer eigenen Art und Weise zu Papier bringen. Das heißt, wir zeichnen einmal das, was wir da wahrnehmen. Das hat ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Und dabei ist auch wieder das gleiche Thema Perfektionismus eines, was uns da im Weg stehen kann. Es geht nicht darum, die beste oder schönste Zeichnung zu machen, sondern das herauszufiltern, was für uns interessant ist. Und mit Notizen zu versehen, die für uns spannend sind. Jetzt kein Copy-Paste-Wikipedia-Eintrag oder sowas, das interessiert keinen. Sondern einfach, was ist das, was diese Pflanze, dieses Tier, diese Fährte, dieser Baum, dieser Strauch, was auch immer für dich ausstrahlt. Das kann auch in die Mythologie reingehen. Was spürst du, wenn du vor diesem Baum stehst? Also sehr vielschichtig. Und das bringst du auf Papier und hast dann quasi deine ganz persönliche Dokumentation deiner Umwelt. Und darüber kommst du natürlich auch sehr stark in die Verbindung und baust natürlich auch Wissen auf, was natürlich auch nicht unerheblich ist, wenn du dich selbst draußen bewegst.
Voll, du hast eben gesagt, wir machen das auch hauptsächlich für einen selber. Ne? Es ist jetzt nichts, was du abgibst und dann benotet bekommst, sondern du machst es für dich selber, weil du selber dieses Tier lernen willst. Und der Trick, den ich gelernt habe dabei oder was halt irgendwie auch wichtig ist, ist, sich das Tier oder die Pflanze anzuschauen und dann wegzudrehen und sie dann aus dem Gedächtnis zu zeichnen und zu gucken, was ist eigentlich in meinem Kopf hängen geblieben, was habe ich mir gerade genau angeguckt, um da auch selber über sich Rückschlüsse führen zu können zu merken, boah, ich habe jetzt, okay, das Blatt habe ich echt gut hingekriegt, aber ich habe mir, keine Ahnung, die Blüte, keine Ahnung mehr, wie das aussieht, habe ich mir gar nicht richtig angeguckt. Was natürlich auch schwierig ist, ist die Wurzel dann zu zeichnen, weil die kann man ja, da muss man die Pflanze dann ausgraben. Aber das ist auch ein richtig guter Trick, sich was angucken, umdrehen und zeichnen, trainiert das Gehirn, was wir, glaube ich, auch in unserer Zeit immer mal wieder nötig haben, unser Gehirn zu trainieren, auch in Zeiten von künstlicher Intelligenz und ChatGPT. Ich glaube, in Zukunft könnte sich das Gehirn zurückentwickeln, wenn wir es nicht aktiv ab und zu fördern.
Ja, also wir nennen das Mind's Eye aus dem inneren Auge sozusagen oder so ein Gedächtnis aus der Erinnerung heraus zu zeichnen, das, was du gerade beschrieben hast. Und das hat natürlich einen Vorteil, dass du auf Dinge zurückgreifst, die du irgendwo schon mal gesehen hast und abgespeichert hast. Aber das funktioniert zu Anfang natürlich nur sehr beschwerlich, weil du dann regelmäßig wieder hingucken musst. Aber je mehr du das trainierst, desto größer werden die Abstände dann auch zwischen den, ich sag mal, Hinguckern zur Pflanze oder zur Fährte. Und irgendwann brauchst du gar nicht mehr hingucken, weil du weißt, wie ein Fuchs Trittsiegel aussieht. So, du siehst es vor deinem inneren Auge und es ist dann halt so eingebrannt, auf gut Deutsch gesagt, dass sich das Training da ausgezahlt hat, über ja, das Gedächtnis oder das Erinnerungen des Gedächtnisses zu arbeiten, also dieses Mind's Eye. Also ich sage immer drittes Auge oder wie auch immer man das nennen mag. Finde ich auf jeden Fall auch eine
und
geile Sache.
Das hilft ja wieder beim Fährtenlesen. Und ja, dann, wenn du das in deinem Kopf hast und dann läufst du durch den Wald und dann siehst du, aha, das ist ein Fuchs, das ist nicht der Terrier von nebenan.
Genau. Ja. Also letztendlich hat es was mit Wahrnehmung zu tun und Wahrnehmung ist ein Riesenfeld innerhalb der Wildnispädagogik. Etwas, was ja nicht nur unsere Sinne betrifft, sondern auch auf andere Ebenen der Wahrnehmung abgeht. Also sei es Bauchgefühl, Intuition, Träume, Visionen, also sehr vielschichtig auf die Ebenen, auf denen wir wahrnehmen können. Und das alles findet seinen Platz innerhalb der Wildnispädagogik, wenn man dafür die Räume als Mentor aufmacht und die Bedeutung derer Sachen auch herausstellt.
Ja. Das kann man alles bei euch lernen.
Ja, also man kann das auf jeden Fall erfahren und mal einen Blick reinwerfen und kennenlernen, auf jeden Fall. Ich sage auch immer, es gibt ja verschiedene Dinge innerhalb der Wildnispädagogik, ob das jetzt Pflanzen sind, Bäume, Fährtenlesen, Naturhandwerk, Spiritualität. Aber nicht alles ist immer alles komplett für jeden. So, weißt du, ich meine, so, das ist, du wirst Dinge anziehend finden, die werden dich halt vollziehen und du hast Bock, den Weg weiterzugehen. Und es wird Dinge geben, wo du sagst, ja, okay, war ja ganz nett, aber ist nicht meins. So. Und das ist halt auch völlig okay. Und dann nimmst du das, was dich zieht und gehst damit halt weiter. So. Du musst da ja nicht ein Generalist werden und alles können und alles beherrschen, sondern du sollst dem nachgehen, was dich interessiert, was dich zieht. Und das auch als, ich sag mal so, im Leben ist es ja genauso. Wenn du jetzt einen Job machst, so, wo du denkst, okay, da zieht mich gar nicht. Ich mache das aber, weil ich da Geld verdiene, so, dann ist das natürlich nachvollziehbar irgendwo, weil eine Notwendigkeit hat.
In erster Linie eine extrinsische Motivation, keine
genau. Intrinsische. Und ja, es ist natürlich viel erfüllender, wenn du etwas machst, was dich auch innerlich anspricht, wo du einfach für brennst, da haben wir das wieder, wofür du Leidenschaft empfindest und dem dementsprechend nachgehst.
Die Faszination, die muss da sein. Das ist ist ja auch ja, das große Geheimnis, dass Kinder und Tiere so viel Energie haben, weil sie die ganze Zeit ihrer Faszination folgen und dieser intrinsischen Motivation. Ich habe da mal so Experimente, wo so Spitzensportler einen Tag lang irgendwie die Bewegung von einem Kind nachgemacht haben und nach irgendwie ein paar Stunden total am Boden lagen und fertig waren. Und das Kind hat keinen Mittagsschlaf gemacht und hat einfach weitergeturnt. Und das ist ja der große Trick, wenn du es schaffst, deiner Faszination zu folgen und dem nachzugehen, wofür du brennst, dann ist das Leben gar nicht so energiesaugend, wie es sich anfühlt, wenn du gegen deine Faszination arbeitest.
Ja, ja, voll. Ja, ich meine, das kennt jeder, der hier zuguckt und oder den Podcast hören will. Das ist logisch, ist das alles nachvollziehbar. Das Ding ist aber oft, dass wir erleben, dass viele gar nicht greifen können, was es ist, wofür sie brennen. So, weißt du, das ist auch nicht immer mal, so mit einem Wochenende ist das nicht beantwortet. Vor allen Dingen dann, wenn das erste Mal diese Frage auf dich trifft und du damit konfrontiert bist, das ist dann etwas, was in dir arbeitet. Und ich persönlich glaube, dass es sehr wichtig ist, also für mich ist das eine Leitfrage so in meinem Leben, so mein innerer Kompass, mich daran zu orientieren und auszurichten, was sind die Dinge, die mir was geben und was sind Dinge, die mir was ziehen, sozusagen, was Energie abzieht. In der Natur geht es auch immer darum, dass wir Energie nur begrenzt zur Verfügung haben. Womit möchte ich meine Zeit verbringen? So, das ist aber eine ganz zentrale Frage, an der ich mich dann orientieren möchte. Und dazu zählt einfach herauszufinden. Ich meine, jeder von uns ist ja aus einem bestimmten Grund hier. So, also klar kannst du sagen, ich bin geworden worden. Ja, das ist auch so. Aber wir glauben in der Wildnispädagogik, dass jeder eine Aufgabe hat, dass wir natürlich irgendwo ein Stück weit Caretaker sind für die Welt, für die Erde, aber auch für uns selbst und für unsere Mitmenschen. Und ja, da gilt es auch herauszufinden, was ist meine Aufgabe so, was erfüllt mich und das zu leben und dann vielleicht auch andere Leute daran teilhaben zu lassen.
Ja, naja, das ist eine grundindividuelle Geschichte, was für wen wichtig ist und für welchen Zeitabschnitt im Leben und dem nachzugehen und voll drin zu sein, dann ist man auch wirklich, dann denke ich, ist man auch ein gesunder Teil von der Gesellschaft. Dann kann auch eine Gesellschaft gesund sein, wenn wir alle irgendwie, aber da muss man natürlich auch die Freiheit haben, darauf zu kommen und nicht im Hamsterrad irgendwie gefangen. Das ist natürlich auch sehr schwierig. Was würdest du den Leuten für einen Tipp geben, die jetzt so, angenommen, jetzt guckt jemand zu, ist voll im Hamsterrad, super skeptisch, sagt, ja, ihr habt doch, also klar, könnt ihr machen, weil ihr habt jetzt irgendwie Glück, ihr seid privilegiert, seid da jetzt irgendwie reingekommen und schnackt jetzt schlau, aber ich sitz fest, so, ich muss halt irgendwie die Brötchen für meine Familie ran. Ja. Und wenn ich jetzt einen Sitzplatz mache, eine Stunde, dann fehlt die Stunde woanders. Ja, kann ich mir nicht leisten. Was würdest du da sagen?
Ja, natürlich fehlt irgendwo die Stunde. Aber auf der anderen Seite, willst du ewig so weitermachen? Willst du so in diesem, also das Rad ist ja für uns alle irgendwo da. Ja, wir verdienen ja auch unser Geld mit Wildnispädagogik. Wir haben auch Familien, die wir ernähren müssen. Das ist natürlich etwas, was zusammenhängt. So läuft das System, in dem wir halt drinstecken. Aber entscheidend ist ja, dass womit man sein Geld verdient, dass du dazu sagen kannst, ich stehe morgens auf und habe Bock, dahin zu gehen und das zu machen und nicht dich dahin zu quälen. So, das ist der erste Punkt. Und irgendwo ist einfach der Punkt, an dem du was anders machen musst, weil wenn du nichts änderst, dann wird es ewig so weitergehen. So, und dann musst du mal für dich hinsetzen. Das ist ja nur ein Werkzeug von vielen, was helfen kann, diese Frage für dich zu beantworten. Aber zu gucken, so was, ja, was ist es, was dich zieht, was ist es, was du ausprobieren möchtest, und den Mut zu haben, auch Dinge auszuprobieren, auch wenn sie jetzt vielleicht eher unkonventionell sind oder gegen irgendwelche Dinge sprechen auf rein rationaler Ebene. So, das, als ich damals zum Beispiel auch für mich gesagt habe, ich habe meine Wohnung in Köln aufgelöst und bin nach Schweden gegangen, ich wusste nicht, wo das hinführt. Ja, ich wusste nicht, dass ich damals Natur am Teuer Niederrhein gründen würde. Mittlerweile haben wir 14 Mitarbeiter, mit denen wir das machen. Und das ist eine Sache, die einfach entstanden ist. So einfach entstanden ist, weil wir losgezogen sind und es gemacht habe. So, und das ist etwas, was ich nie bereut habe. Ich war nie so sicher in meinem Leben, alles aufzulösen, hier in Deutschland nach Schweden zu gehen, das zu machen, weil ich einfach so eine Überzeugung und Bock darauf hatte, dort in Schweden erstmal zu sein und mein Ding zu machen. So. Und der Rest ist gekommen. So, das ist wie ein Puzzle, was sich so zusammengesetzt hat. Und das, ich habe das Gefühl, es begleitet mich bis heute, dass da irgendwie eine Kraft da draußen ist, die mich dabei einfach unterstützt. So. Weil es einfach eine gute Sache ist, die wir machen. Und ja, ich kann das auch einfach so annehmen und sagen, so, danke Universum, dass es so ist. So. Ich bin auch bei weitem nicht irgendwie fett spirituell oder so unterwegs. So, das ist, es hat sich einfach gefügt.
Ja.
Und ich glaube, darauf darf man auch im Leben mal hoffen und vertrauen, oder nicht hoffen, sondern vertrauen, dass das Leben auch gut zu einem ist und einem das gibt, was man braucht, so. Wenn es erkennt, so, dass da einfach guter Kram sozusagen bei rauskommt.
Voll, ja, voll. Mir ging's ja auch so. Aber den Mittelweg zu finden, das ist auch wichtig. Menschen tendieren oft auch dazu, in so Extreme zu verfallen. Dann sind sie auf der extremen einen Seite und dann, ich habe viele Weiterbildungen gemacht, also auch ein Permakulturstudium und diese 3-jährige Wildnispädagogik-Ausbildung, und immer sind mir Menschen begegnet, die von diesem Thema dann so geflasht waren, dass sie einfach, keine Ahnung, ihre Beziehung beendet haben, ja, sich scheiden lassen haben, ja, die Wohnung gekündigt, ausgewandert, alles verkauft und so weiter und so einen krassen Schlussstrich gezogen haben, was sie anscheinend gebraucht haben. Aber es muss ja nicht so sein, muss ja nicht so krass sein. Aber nee, das ist mir oft auf jeden Fall begegnet, dass Leute dann so von der einen Seite so direkt auf die andere Seite gependelt sind.
Ja, ich glaube, dass das schon lange unterschwellig in diesen Menschen drin ist. Weißt du, dass das Gefühl dafür schon lange da ist, ob es der Job ist, die Beziehung, die Ehe, der große Traum, was auch immer. Aber Wildnispädagogik den entscheidenden Impuls gegeben hat, diesen Schritt zu gehen. So, da kommt das oft, also du kommst an diesen Dingen nicht vorbei. Das ist wie so ein Wink mit dem Zaunfall, der dir immer wieder begegnet. Deine Themen begegnen dir in der Wildnispädagogik. So, da kommst du nicht dran vorbei und du kannst dich auch nicht davor verschließen. Wenn du einmal dabei bist, dann wird es dich früher oder später konfrontieren. Und rein logisch verstehst du das schon alles. So, das, also eine Beziehung beendet man in der Regel ja nicht ohne Grund. So, oder man kündigt den Job ja nicht ohne Grund, sondern weil einfach schon lange Gedanken halt irgendwo da sind, aber die Entscheidung, also die Umsetzung, der Mut vielleicht noch nicht da war. Und wir erleben das halt sehr oft, dass das während der Ausbildung passiert, weil da einfach eine Bekräftigung stattfindet oder einfach so klar da liegt die Dinge, dass du einfach denkst, so, ja, okay, was mache ich jetzt einfach gerade hier? So, ich weiß es doch schon längst in mir selbst, schon lange, dass es da ist. Und dann kommt es halt durch gezielte Fragen raus und ja, dann passiert das einfach.
Ja. Ja, naja, das stimmt. Einen habe ich mal kennengelernt, der das auch gemacht hat und alles irgendwie Frau verlassen, Haus verkauft und so weiter. Und dann hat er sich 2 Jahre später hat er sich geärgert und hat gesagt, scheiß Permakultur, mache ich nie wieder. Das war der größte Fehler. Also er fand es immer noch geil, aber er meinte, oh, es ging mir doch damals auch gut. Hätte ich nur den Mittelweg gefunden. Ich hätte, glaube ich, mit den Tools, die ich da gelernt habe, zu Kommunikation, zu was bringt dich zum Leuchten, dann hätte man doch in der Beziehung, er hatte da die Hoffnung nicht aufgegeben, das in der Beziehung trotzdem zu verwirklichen und mit den Ressourcen, die er damals hatte, das auch trotzdem gut zu leben. Aber er hatte diesen Radikalcut gemacht und hat es aber auch zutiefst bereut.
Ja, gut. Das ist, ich meine, es gibt für nichts eine Garantie, ne? Und das so krass in die eine Ecke springen, das, ja, ich meine, das ist halt mit vielen Dingen. Du kannst im Nachhinein immer sagen, so hätte ich mal nicht und wie auch immer, aber man trifft eine Entscheidung und geht erstmal mit der Entscheidung und was heute aktuell ist, muss in 2 Jahren nicht mehr aktuell sein. So, das ist ja auch eine ganz große Sache, wo wir einfach einen Fokus drauf legen, ist so, das Einzige, was wir haben, ist heute, so der Moment und deswegen, wenn das jetzt gerade dran ist, dann ist es dran und wenn du dann feststellst, es war doch nicht der Weg, ja, aber das soll dich ja nicht davon abhalten, weißt du, so, das ist so, ich glaube, dass das mutig sein und Hürden oder Hindernisse überwinden einfach dazugehört, wenn du bei dir selbst ankommen willst und deinen Weg gehen möchtest und insofern kann ich nur jeden unterstützen, da einfach, das ist ja so eine Sache von aus der Komfortzone rauskommen, die wir in der Wildnispädagogik immer wieder haben, dass wir dann an unsere Grenzen kommen.
Sag dir, Alter. Hast du bei Joscha auch dieses das Moskito-Modul, hast du auch mitgemacht, oder?
Nee, bei Joscha habe ich nur Fährtenlehrgang gemacht.
Ach so.
Ja, da ist mir das nicht begegnet, aber ich hörte davon. Ja.
Ja.
ja, aber es gibt ja, ob das Moskitos sind, die begegnen uns in Schweden zum Beispiel auch sehr oft und da können wir auch Lieder von singen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber das sind ja viele andere Sachen, wo gibt wir auch gezwungen sind, rauszugehen. Und das ist das, was Menschen einfach abhält, Dinge zu tun. So, weil wir wollen in der Komfortzone drin bleiben. Das ist in der natürlichen Sache drin. Das ist ganz normal, dass der Kopf sagt so, ja, ist alles safe, alles easy. Musst du nicht wirklich machen. Aber wir lernen, dass wir da immer wieder drüber hinausgehen müssen, vor allen Dingen auch bei uns zum Beispiel im Survival-Trainer-Ausbildung, die wir anbieten, wo das ein ganz großes Thema ist, sodass das einfach halt eine Sache ist von dann, wenn ich an meine Grenzen oder wenn ich merke, so das triggert was in mir, da ist ein Widerstand, dann bewusst reinzugehen, weil das macht dich natürlich freier. Du hast vorhin darüber gesprochen, es geht um Freiheit, ja, und wir haben die Möglichkeit, mit dem Draußensein, den Dingen, die wir da machen, einfach ein ganz großes Maß an Freiheit zu gewinnen. So, weil das, was wir uns oft ausmalen im Kopf, so die Gedanken, die Gefühle dazu, ach Gott weiß, wie schlimm das werden kann, das negiert sich oder man denkt so, das war gar nicht so schlimm, wenn du einmal durchgegangen bist. So, und das kannst du natürlich auch nehmen für den ganzen Kram, den wir bei uns so in einer zivilisierten Welt haben, wo du für dich ein Mindset entwickelst, das dir einfach klar gezeigt hat, durch die Erfahrung, durch das Tun, was du in der Wildnispädagogik, im Survival gelernt hast, wie auch immer, dass das alles machbar ist. So. Mm. Es scheitert voll. Ja oft an der Umsetzung.
Ja, voll. Und manchmal sind es auch so Produkte, wo wir denken, das ist es jetzt, wie ich muss jetzt Bungee-Jumpen oder ich muss jetzt aus einem Flugzeug Fallschirm springen und so. Das ist ein Produkt, aber das gleiche Produkt könnte auch sein, ich verbringe eine Nacht allein im Wald. Also die Qualität, kommst du vielleicht an die Qualität trotzdem ran. Mit einem anderen Produkt und das ist die Verfügbarkeit der Natur ist zum Glück ja noch relativ gut gegeben und durch diese Ausweisung der Komfortzone, es ist immer die Sachen, die wir, diese Herausforderungen, denen wir begegnen, denen können wir in der Natur sehr, sehr gut begegnen. Sie spiegelt uns sehr, sehr gut unsere Ängste und wir können das sehr gut darauf projizieren, ohne ans andere Ende der Welt zu fahren, sondern wir können das einfach, keine Ahnung, maximal 10 Kilometer in die eine Richtung, da kommt irgendwas Natürliches und genau da können wir diese Erfahrung machen oder wenn wir mit Leuten zusammen in den Wald gehen. Und wenn wir diese Erfahrung machen, dann können wir wachsen. Im Prinzip ist das ja auch so ein bisschen persönliche Feldtheorie. In der Feldtheorie ist es so, in der Gruppe tauchen Konflikte auf und bei den Menschen, wo die Konflikte auftauchen, ist in der gesamten Gruppe der geringste Widerstand, damit dieser Konflikt aufbricht. Aber der muss in der gesamten Gruppe, muss der auftauchen, damit alle was lernen. Wir müssen natürlich dann irgendwie gucken, dass die Gruppe nicht zerschießt, sondern dass wir da einen Prozess haben, der uns spiralförmig irgendwie nach oben bringt, um zusammen zu wachsen, um zusammen zu lernen. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch auf persönlicher Ebene in der Feldtheorie durch das Meistern von Herausforderungen, die vielleicht sind, hey, ich setze mich eine Nacht in den Wald, was ist das? Aber da begegnen wir so vielen Ängsten. Du hast es eine echt lange Zeit, sitzt du ruhig, eine echt lange Zeit, es ist still, da kommen Geräusche, da ist es dunkel, wir sind mit ureigenen Ängsten verbunden. Wenn wir das schaffen, dann gehen wir aus dieser einen Nacht so mega gestärkt raus, wie als würden wir Fallschirm springen. Womöglich. Und brauchen aber weitaus weniger Ressourcen, weitaus weniger Energie und Aufwendungen, um das gleiche Ergebnis zu bekommen.
Ja, ich meine, dafür brauchst du ja noch nicht mal eine Wildnisschule oder einen Wildnislehrer an deiner Seite. Das kannst du ja eigentlich so for free auch so machen. Während du für einen Bungee-Sprung zum Beispiel auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen musst und vielleicht irgendwo hinfahren musst. So, aber ich meine, letztendlich, das sind ja alles Werkzeuge, die helfen, dass du ja dir selbst begegnest, um das mal so zu sagen. Und welches auch immer man dann wählt, das ist ja jedem selbst überlassen. Der Vorteil, den wir in Wildnisschule haben, ist, dass wir das natürlich im Kreis, in der Gemeinschaft, der Redestab ist auch ein Werkzeug, was wir da regelmäßig einsetzen, dass wir solche Sachen natürlich reflektieren, ins Feedback gehen und das einfach zum Thema machen, wenn das jetzt bei einem Bungee-Sprung wahrscheinlich eher weniger der Fall ist. Und das ist halt eine bewusste Entscheidung für Persönlichkeitsentwicklung, für Selbsterfahrung. Und dann auch selbst zu gucken, so wie haben andere diese Situation erlebt und was sind Perspektiven oder Blickwinkel, die ich da von meinen Mitstreitern bekommen kann. Das ist super wertvoll, hast du gerade auch schon einmal angesprochen. Im Grunde genommen ist die Gruppe, mit der man da draußen unterwegs ist, neben der Natur eigentlich somit der größte Lehrer. Also das ist etwas, wovon wir alle profitieren, wenn wir die verschiedenen Sichtweisen, Blickwinkel und Gedanken zu den ganzen Themen bekommen, die uns da draußen begegnen.
Ja, voll. Jetzt hast du schon gesagt, Lösung auf das Rätsel vom Anfang. Die Quizfrage ist, alles gut, ist die Natur. Und es haben tatsächlich 7 Leute direkt fast zeitgleich richtig beantwortet. Ich habe mir alle Namen aufgeschrieben und melde mich bei euch. Würde sagen, ihr habt alle gewonnen, weil Selfcare ist für alle wichtig. Deswegen schenke ich euch das allen. Vielen Dank fürs Mitmachen, aber wir sind noch nicht am Ende. Jetzt würde ich noch mal ein Stück rauszoomen. Ich habe selber ja auch diese Permakulturausbildung gemacht. Da geht's ja um das aktive Mitgestalten. Also es ist so irgendwie, keine Ahnung, 11:55 und wir müssen jetzt diese Uhr ein bisschen zurückdrehen. Dafür machen wir aktive Bodenpflege, Humusaufbau, Bäume pflanzen und so weiter. Es geht alles darum, wirklich mitzugestalten, um ökologisch, ökonomisch oder und sozial das irgendwie noch hinzubiegen oder zu erhalten. Bei der Wildnispädagogik, die habe ich so kennengelernt, dass sie ausschließlich beobachtend unterwegs ist und quasi auch nur in die Natur als Gast geht. Möglichst keinen Fußabdruck hinterlassen, möglichst keinen Handabdruck hinterlassen, nur beobachten und wahrnehmen. Jetzt frage ich mich aber natürlich, wir können jetzt schön Sitzplatz machen, wir können ewig Sitzplatz machen, aber wenn wir Sitzplatz in einem Fichtenmonokultur machen, die uns vom Borkenkäfer und von der Erosion weggespült wird, was bringt es uns dann, ne? Also wir müssen ja auch irgendwie die Wildnis erhalten. Es ist cool, Kurse zu geben und das weiterzugeben, aber wo sind die großen aktiven Mitgestaltungsansätze der Wildnispädagogik? Hast du darauf eine Antwort?
Also ich glaube, dass jeder für sich natürlich im kleinen Kreis erstmal Dinge machen kann, in seiner eigenen kleinen Welt, dass wir Also Erlebnispädagogik ist insgesamt ja noch relativ jung. So, wenn du mal drauf schaust im Vergleich zur Erlebnispädagogik, die ist jetzt schon seit, weiß ich nicht, wie viel 10 Dekaden es Erlebnispädagogik gibt, aber Wildnispädagogik gibt es seit knapp 25 Jahren in Deutschland, wobei die letzten 5 Jahre mit Sicherheit so die stärksten waren und es immer populärer wurde. Ich glaube, dass Wildnispädagogik insgesamt in der Gesellschaft noch mehr ankommen darf, um da auch mehr Auswirkungen und Möglichkeiten der Mitgestaltung zu kreieren. Wenn es zum Beispiel einen Verbund gibt oder einen Verband gibt, Wildnispädagogik, wo es immer mal wieder Versuche und Ansätze und Überlegungen gab, das zu realisieren.
Gibt's ja Wildnispädagogik. Den Wind gibt's und das, ja. Bist du da drin?
Ich bin da nicht drin, nee, aber das ist auch nicht schlimm. Also das sind halt ein paar Schulen, die da zusammengekommen sind und mit kreieren. Aber da steht halt auch vieles auf der Stelle. Das ist schwierig, weil viele mit dem operativen Geschäft einfach halt sehr zu tun haben. Und ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird. Aber das wäre eine Möglichkeit, wo ich denke, das muss erstmal etwas größer werden, etwas bekannter werden, so dass wir da Möglichkeiten haben, auch in Politik mit eingreifen zu können, beziehungsweise mitgestalten zu können. Und das ist der Gedanke gerade weg, den ich noch dazu hatte. Ja, es ist schwierig. Also es geht, also ich glaube, wenn viel mehr Menschen sehr viel wachsamer, achtsamer mit Natur umgehen würden, wenn die Verbindung stark genug ist, dass es da auch schon mal im kleinen Kreis und das bei vielen Menschen dann weiter potenziert sich ausbreitet, dass wir da schon mehr, wie soll ich sagen, mehr Gespür in die Gesellschaft reinbringen können für die Dinge, die wichtig sind. Also zum Beispiel Dinge, die uns wichtig sind, die schützen wir eher. So, das meine ich ganz konkret damit. Und das ist etwas, worum es einfach geht. Ich glaube, wenn jemand unachtsam seinen Müll rausballert, seine Zigarettenstümmel entfernt, wo einfach jeder rational weiß, das ist einfach scheiße, aber es oft genug trotzdem gemacht wird, dass da einfach halt schon angesetzt werden muss. Dass Wildnispädagogik vielleicht auch ein Ausbildungsberuf wird, dass Wildnispädagogik in Schulen reinkommt, um da einfach schon Bewusstsein zu schaffen. Also da sind so viele Möglichkeiten anzusetzen. So bleibt's halt eine Weiterbildung, eine Ausbildung. Und es sind Initiativen, die dann zum Beispiel wie deine aufgreifen und entstehen lassen, Dinge voranzutreiben, aber das ist halt viel Kleinvieh in Anführungszeichen, was da irgendwas macht, und die ganz große Welle des Entgegenwirkens sehe ich und spüre ich jetzt gerade noch nicht. So.
Ja, da würde ich dir zustimmen, aber ja, du hast da natürlich recht, 25 Jahre ist jetzt noch nicht so viel. Ich habe mal gehört, dass es so etwa 70 Jahre braucht, bis etwas irgendwie halbwegs gut in der Gesellschaft angekommen und verfestigt ist. Da haben wir noch einige Jährchen Zeit. Ich hoffe, wir schaffen das. Ist ja ein bisschen Wettlauf gegen die Zeit. Aber zum Glück gibt's ja dann auch so Social-Media-Geschichten wie jetzt hier, dass wir uns auch verbinden können. Und vielleicht, ich finde die Idee großartig, einen Wildnispädagogik-Schulen- oder Nachhaltigkeitsschulen-Verband mal zu machen, um da so eine Art Think Tank, einfach nur, keine Ahnung, ein jährliches Treffen, wo man die Köpfe zusammensteckt, ein Wochenende irgendwie sich kennenlernt und mal guckt, wie kann man die Strahlen bündeln, um noch ein bisschen mehr zu erreichen. Und dann gerne auch Projekte wie das Bergwaldprojekt dazu zu holen. Sowas fände ich richtig großartig. Vielleicht machen wir das ja nochmal, Christian.
Ja, du, sehr gerne. Wir schauen, welche Optionen und Möglichkeiten wir haben, neben den ganzen, ich sag mal, persönlichen Dingen, die unsere beiden Unternehmen so mit sich mitbringen, und natürlich Familie. Also Zeit ist leider begrenzt, und aber die Möglichkeiten der Verbindung bestehen natürlich, und da müssen wir einfach schauen, dass sowas gut zueinander findet.
Und wir müssen ja auch nicht alles selber machen. Wir haben ja auch ein recht großes Netzwerk, da können wir natürlich auch gut inspirieren. Und vielleicht haben da Leute gerade auf genau sowas richtig Lust, Botschaftende zu sein. Aber da ist Zukunftsmusik, da kümmern wir uns ein andermal drum. Jetzt würde ich noch gerne wissen, wie kann man denn bei euch mitmachen? Was ist denn ein guter Einstieg bei euch? Wenn man jetzt sagt, oh, das ist ein geiles Gespräch gewesen, richtig fett, hätte ich Lust mal, aber jetzt so eine ganze Jahresausbildung, weiß ich nicht, würde erstmal reinschnuppern, mal kennenlernen. Was habt ihr denn da so im Angebot?
Ja, dafür bieten sich idealerweise die Basiskurse an. Basiskurse sind überschaubare Zeiträume, in der Regel von Freitag bis Sonntag. Da gibt es zum Beispiel einen Basiskurs Wildnisleben. Da geht es darum, erstmal ein grundlegendes Verständnis vom Leben in und mit der Natur zu bekommen. und dort reinzuschnuppern in die Wildnispädagogik. Das heißt, wir öffnen da schon viele Räume, die es auch in der Wildnispädagogik-Ausbildung gibt, und bieten damit halt einen idealen Rahmen, um einmal mal ja, reinzuschnuppern, die ersten Nächte im Wald zu verbringen, das Team kennenzulernen, die Arbeit an sich kennenzulernen, ja, seine eigenen ja, Gefühle, Gedanken, Widerstände, Ängste da in so einem Kontext auch kennenzulernen, weil viele, die kommen, haben auch zum Beispiel lange nicht mehr draußen geschlafen, geschweige denn noch nie draußen geschlafen, und das bringt zwangsläufig einfach ein paar Sorgen mit sich mit. Oder Toilettensituation draußen ist da zum Beispiel immer wieder mal ein Thema. Und ja, nach so einem ersten Wochenende weiß man dann so, wie das läuft, wie wir drauf sind, und kann dann überlegen, ob man weitermachen möchte oder nicht. Also das ist das, was ich empfehlen würde. Also das Basiskurs, reinschnuppern, 3 Tage lang, 2 Nächte draußen im Wald und einfach mal gucken, was das mit einem macht.
Wann ist der nächste Basiskurs, wo man sich anmelden kann?
Der nächste Kurs ist im August. Im August haben wir noch einen. Wir haben 2-mal im Jahr einen. Der eine war jetzt im Mai, der andere ist im August. Ich glaube vom 16. bis 18., wenn ich das richtig gerade im Kopf habe. Genau, steht auf unserer Homepage auf jeden Fall, auf naturabenteuer-niederrhein.de, und man bucht sich da online ein. Da sind wir auch ein bisschen mit der Zeit gegangen. Wir haben ein Online-Buchungssystem und kann das dementsprechend dann alles online abwickeln.
Entspannt. Ja. Super. Das ist ja auch noch genug Zeit, um sich da auf der Webseite noch ein bisschen umzuschauen. Genau. Und sich dann auch anzumelden. Ich habe bei den Kommentaren gerade noch eine spannende Frage gelesen, die mich natürlich jetzt auch die letzten paar Jahre auch beschäftigt hat oder die immer wieder aufgekommen ist, ist die Frage nach der kulturellen Aneignung der Wildnispädagogik. Ich persönlich denke, kulturelle Aneignung ist primär, wenn die Menschen, die es begründet haben, erfunden haben oder aus deren Kulturen es kommt, nicht einverstanden damit sind, dass es einfach geteilt wird oder rausgeht, unabhängig von ihnen. Und das ist aber in der Wildnispädagogik, nach so wie ich es verstanden habe, ganz anders, weil die haben explizit gesagt, nehmt diese ganzen Werkzeuge und nutzt sie, damit ihr auch persönlich wieder Naturverbindung erleben könnt. Weil das brauchen wir gesamtgesellschaftlich, weltweit, dürfen diese Tools, diese Bewegungen, diese Methoden und dieses Wissen auf gar keinen Fall exklusiv sein, sondern es muss allen zur Verfügung gestellt werden, damit überall nach Möglichkeit solche Schulen entstehen können und das überall gestreut werden kann. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich cool, wenn man jetzt ein Lied singt aus irgendeiner Kultur, zu wissen, aus welcher Kultur ist das? Wo kommt dieses Lied her? Zu welchem Zweck wurde das gesungen? Was ist die Geschichte dahinter, so wie man sie auch bekommen hat? Das gehört natürlich auch dazu, dass man da auf die Quellen verweist, um da auch quasi die Credits für zu geben oder die Props, wie man heutzutage sagt. Christian, kannst du da noch was zufügen?
Ja, im Großen und Ganzen gebe ich dir recht so, das würde ich so unterstreichen. Wenn man ein bisschen schaut, wo kommt die Wildnispädagogik her, das ist aus den Vereinigten Staaten, und dort gibt es die ja Biografie, die Geschichte von Tom Brown Jr. und Stalking Wolf. Tom Brown ist jemand, der eine der größten Schulen der Welt hat, würde ich sagen. Der ist in ganz jungen Jahren als Kind zusammen mit seinem Freund Rick von Stalking Wolf, einem Apachen, ausgebildet worden. Und Tom Brown ist kein Native, kein Indigener, sondern ein ganz normaler Amerikaner gewesen. Und Stalking Wolf hat ihm, um das nochmal ganz einfach auszudrücken, gesagt, so dass dieses Wissen über die Natur, das Wissen mit den Fertigkeiten, die es braucht, um die Erde auch zu retten, in Anführungszeichen, dass das nicht aussterben darf. Und dass ja, er eigentlich möchte, dass Tom das in die Welt trägt, so als Westie sozusagen. Und Tom hat das gemacht, ist wie gesagt sehr erfolgreich gewesen, mittlerweile auch schon, ich glaube, über 70 Jahre alt. Und der hat dann die Lehrer, die bei uns in Deutschland die ersten Schulen gegründet haben, ausgebildet, wie Wolfgang Pehaben, wie Gero Wefer, wie Rainer Besser. Und die haben es hier in Deutschland weitergebracht. Und natürlich verstehe ich das, dass kulturelle Aneignung da irgendwo ein Thema ist, gerade dadurch, dass Wildnispädagogik immer populärer wird. Aber wenn man schaut, worum es eigentlich im Kern geht, Natur zu schützen, Verbindung herzustellen, dann sind das Dinge, die für mich zumindest ja einen höheren Wert haben, als zu sagen, es ist etwas, was Indianer gemacht haben, in Anführungszeichen. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in politische Fettnäpfchen reintreten. Und wenn man dann noch Geschichten dazu erzählen kann, Storytelling ist auch eine Kernroutine für Naturverbindung und erzählen kann, wo kommt's her, was ist die Intention, dann glaube ich, kann man da auch seinen Frieden mitmachen und den Weg gut weitergehen.
Ja, ja, voll. Volle Kanne, volle Kanne. Ich habe jetzt noch eine Frage und dann würde ich mal in so eine Speed-Runde übergehen. Und dann kannst du die nächsten Fragen kannst du mit einem Wort oder einem Satz beantworten. Hast du noch Zeit und Lust?
Ja, gerne. Können wir gerne machen.
Fett. Also noch einmal abschließend zu dem Blog. Wo soll es denn hingehen mit eurer Wildnisschule?
Ich bin sehr zufrieden und glücklich, wenn alles so bleibt, wie es gerade ist. Also ich will nicht unbedingt von Stillstand sprechen, aber wir haben die letzten Jahre eine sehr hohe Auslastung gehabt, also viele Kurse angeboten. Und für mich ganz persönlich bin ich gerade an einem Punkt, wo ich sage, so, ich muss mal durchatmen. Das sieht so aus, dass ich persönlich ein bisschen weniger machen möchte, dafür aber Leuten, die mich jetzt schon länger begleite, mehr Verantwortung gebe. Und da wird in den nächsten, ich hoffe, 12 Monaten personell noch was reinkommen, dass das auf mehr Schultern verteilt ist, sodass das weiter am Leben bleibt und weiter in der Form gemacht werden kann, wie es gerade läuft.
Das ist ein spannender Prozess. Du wechselst im Acht-Schilde-Modell quasi in den Norden deines eigenen Projekts.
Genau, ich bin zwar schon viel im Norden der Acht-Schilde, aber... ich mit einer jungen Familie und einfach auch Zeit für mich, die ich nach 10 Jahren jetzt einfach auch ein bisschen einfordere, ist das einfach notwendig. Ja, und das spüre ich schon ein bisschen länger und deswegen wird das jetzt auch umgesetzt.
Das ist eine richtig gute Entscheidung. Irgendwann muss man das machen, der eigenen Faszination folgen, sonst wird das Projekt von einem selber abhängig oder man selber vom Projekt. Und das ist könnte der Anfang von etwas Nicht-Gutem sein.
Ja, ich glaube, in der Wildnisschulen-Szene, da kann es ganz schnell passieren, dass man ausbrennt. Also Kurse geben ist etwas, was mir persönlich sehr viel gibt, aber wo auch ganz viel von mir reinfließt. Wenn du jedes Wochenende von Donnerstag bis Sonntag im Wald bist und das dann, nicht jedes ist übertrieben, aber letztes Jahr waren es um die 35 Wochenenden. Das heißt, über 150 Tage, die ich draußen bin, so, da bist du einfach irgendwann auch mal ein Stück weit platt energetisch und muss den Tank wieder auffüllen. Und das ist etwas, was ich für nächstes Jahr anvisiere.
Das ist sehr wichtig, weil es ist nicht nur körperlich auch anstrengend. Je älter man wird, irgendwann muss man immer mehr Laub auf das eigene Bett tun, damit es angenehm wird, sondern halt auch seelisch. Wenn man so viel mit dem Redestab im Kreis ist und sich jedes Mal auch selber öffnet für die Geschichten, die die Leute erzählen, weil es ihr erstes Mal ist oder das zweite oder dritte Mal und man dann selber auch von seiner Geschichte erzählt, du machst dich ja halt permanent auf. Und wenn das zu viel ist, irgendwann läuft man Gefahr abzustumpfen und dann berührt's einen nicht mehr und dann kann man aber auch nicht mehr so ein guter Lehrer sein, wenn's einen nicht mehr berührt und da braucht man selber eine ganz gute Balance, dass man sich das noch erhalten kann oder dass man dann ein bisschen kürzer tritt und anderen den Vortritt lässt.
Ja, genau, also auch um die Möglichkeit da zu schaffen, dass Leute da auch reinwachsen können und ihren Weg da und ihre Entwicklung gehen können. Und wenn das auf mehreren Schultern verteilt ist, die ganze Gesamtverantwortung, dann fällt es mir auch leichter, mich rauszuziehen und einfach mal sagen zu können, ich bin jetzt für 3 Wochen nicht erreichbar, weil ich irgendwo in Lappland in einem Fluss stehe und meine Fliegenroute schwinge. So, das ist ein Bild, was ich habe und was ich auch erreichen werde. Und das ist einfach etwas, das ist wichtig für meine Seele, wie du sagst, und darum geht's. Da arbeiten wir dran.
Nice. Okay, dann habe ich jetzt ein paar schnelle Fragen für dich. Zum Beispiel diese. Welches ist dein Lieblingswildtier?
Das Mauswiesel. Das Mauswiesel.
Und wie entspannst du dich nach einem langen Tag im Camp? Also wie erholst du dich gut von Knie- oder Rückenschmerzen?
Sport auf jeden Fall, aber das kommt meistens nicht an den Tag, an dem ich aus dem Camp rauskomme, sondern das ist echt oft, dass ich einfach Ruhe brauche und vielleicht auch mal die Couch in Anspruch nehme.
Hast du so ein Ritual, was du machst nach einem Seminar, wenn du nach Hause kommst, wo du sagst, das ist das Erste, was ich mache?
Nicht direkt zu Hause, aber wenn alle das Camp verlassen haben, dann bleibe ich oft noch so 10, 15 Minuten Und ja, das ist gerade noch so laut gewesen und jetzt ist totale Stille und Ruhe eingekehrt. Und das ist ein Moment, wo ich mal Revue passieren lasse, was dieses Wochenende war und ja, was ich da Positives, Gutes rausziehe.
Ja, schön. Hast du Offline-Tage?
Nee. Also ich, bei Instagram ist schon deutlich weniger geworden, was ich mache, aber ein richtiger Tag offline habe ich aktuell nicht. Das ist einfach aufgrund der Menge an Dingen, die da reinkommt, nicht möglich.
Ja, naja, kann ich verstehen. Geht mir leider auch so. Und das als Wildnispädagogen, ne?
Ja, gehört dazu.
Passiert, gehört dazu. Kannst du dich an deinen ersten Gedanken nach dem Aufwachen heute erinnern?
Ja, der war an meine Tochter ging der Gedanke, weil sie geschrien hat und ich gedacht habe, ich komme jetzt gleich.
Und hast du mit deiner Familie ein bestimmtes Morgenritual, wo du in den Tag startest, so motiviert in den Tag starten kannst?
Da wir beide arbeiten sind, meine Frau und ich, haben wir das jetzt nicht so gemeinsam. Aber was wir machen ist, dass ich morgens für meine Tochter, die kriegt immer Gurken zum Frühstück und das ist so die erste Amtshandlung, die ich vornehme.
Sehr lecker. Mit Salz oder ohne?
Ohne. Die ist erst ein Jahr alt und
Okay. Dann lieber ohne. Was ist dein Lieblings-Survival-Werkzeug?
Ich selbst.
Das ist aber eine gute Antwort.
Ja, also ich versuche alles aus mir selbst zu generieren und mich loszulösen von Dingen, die ich brauche.
Perfekt. Und Klimawandel, siehst du da eher mit Hoffnung oder eher mit Angst in die Zukunft?
Weder noch das eine noch das andere. Ich habe eh keine andere Wahl, als mit den Dingen zu gehen, die da kommen und deswegen bin ich da entspannt.
Stimmt. Hab mal einen Spruch gehört, man soll sich keine Gedanken darüber machen, was man nicht beeinflussen kann. Das ist
ja.
Aber auch ein bisschen fatalistisch. Aber naja, ist so, ne? Wie bleibst du trotz schwieriger Themen optimistisch?
Indem ich mich um die Dinge kümmere, die mich selbst betreffen. So, also ich bin keiner, der jetzt groß über die einzelnen Themen in der Welt da tief reingeht. Ich nehme die wahr. Ich kann da auch mal drüber sprechen, aber ich, wie gerade eben auch schon gesagt, ich kümmere mich um die Dinge, die ich direkt beeinflussen kann. Und ich kümmere mich um mich sozusagen und das, was ich mache. Und deswegen habe ich da bin ich optimistisch. So, das weiß ich, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Das ist einfach so eine Sache von, ja, okay, es ist da, ich kann es gerade nicht ändern, aber ich mache halt trotzdem mit den Dingen weiter, die für mich wichtig sind, weil da für mich auch ein Auftrag drin steckt.
Kennst du Tiefenökologie?
Ein bisschen, ja.
Ja, nur so nebenbei, weil es ist ja natürlich auch so die, kann man auch in Verbindung setzen mit der Wildnispädagogik und da geht's darum, das Gewicht der Welt von den eigenen Schultern in den eigenen Hebel umzuwandeln, zu gucken, wie kann ich trotz dieser ganzen Missstände aus diesem Ohnmachtsgefühl rauskommen? Und das in was Positives wandeln, was natürlich auch in der heutigen Zeit wirklich, wirklich sehr wertvoll ist, diese Kunst zu meistern. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Mit Milch, Zucker, schwarz?
Mit Milch, nur mit Milch. Ein Schuss Milch.
Und Kuhmilch oder Hafermilch?
Sowohl als auch, je nachdem, was gerade da ist.
Also alle, die das hören und Christian im Camp mal was Gutes tun wollen, gerne mal einen Kaffee vorbeibringen. Jetzt wisst ihr, wie er trinkt.
Bei uns gibt es übrigens auch immer Hafermilch, so das ist auch wichtig.
Hast du ein persönliches Vorbild im Bereich Bushcraft oder Naturverbindung?
Also ich habe schon Inspiration mitgenommen von meinen Lehrern, auf jeden Fall. Die Dinge, die mich da sehr stark angesprochen haben, das trage ich in mir drin. Und Werte, die sie geteilt haben, also wie Gero zum Beispiel, Gero Wefer, Joscha als Fährtenleser, das sind Dinge, die da sind. Aber es hat auch, ich habe meinen eigenen Stil entwickelt und mit dem bin ich jetzt unterwegs. Und das fühlt sich voll toll an, so dass man einfach jemand geworden ist, so aus den Dingen, die man selbst mitbekommen hat im Rahmen der Ausbildung.
Ja, voll. Was hörst du für Mucke?
Vielfältig, aber darf ruhig gerne abgehen, rockig, alternative, Punk, ja, oder darf ruhig ein bisschen scheppern.
Ja, da haben wir ja wohl den gleichen Musikgeschmack. Dann sag doch mal ein paar Bands, die besonders geil sind für dich.
Rise Against höre ich zum Beispiel gerne, Breaking Benjamin, wie heißt die? Na, komm gar nicht drauf. Also ich bin jetzt nicht der super Musikkenner, aber so diese Richtung halt. Das ist etwas, was mich schon anspricht.
Bei Rise Against habe ich mit, ich glaube, ich war 16 oder so, da habe ich einen Trick angewandt. Ich habe mich immer als Schülerzeitung ausgegeben und habe dann immer, wo ich auf Konzerte gehen wollte oder mit Leuten, die aufgetreten sind, Otto Walkes oder so, habe ich mich immer als Schülerzeitung ausgegeben. Ich war auch in der Schülerzeitung, aber ich habe da nie irgendwie was Großartiges gemacht und habe dann die Konzerttickets bezahlt bekommen und konnte mit den Leuten quatschen. Und bei Rise Against war ich dann in Köln dadurch auf einem Konzert mit 16 und war Backstage und durfte mit denen quatschen, ein Interview machen, was aber nie irgendwo gelandet ist. Aber ich habe alles bezahlt bekommen. Ich habe ein Zugticket bezahlt bekommen, ich habe das Konzert bezahlt bekommen, ich habe ein Hotelaufenthalt bezahlt bekommen. Falls ihr noch in der Schule seid und Lust habt, mal eine Band oder irgendwie zu treffen, gebt euch als Schülerzeitung aus. Das hat bei mir hat das richtig gut funktioniert. Die fand ich damals auch mega gut. Tolle Band.
Rise Against, ja.
Aber die waren gar nicht so nett, fand ich. Die waren nicht so. Aber vielleicht waren sie ja, weiß ich nicht, schlecht geschlafen. Was würdest du sagen, ist der größte Mythos über Wildnispädagogik?
Dass es ein esoterischer Haufen ist, der gerne Bäume knuddelt.
Ja, das das ist tatsächlich ein nicht ganz Mythos, also
ja, je nachdem wie man sieht, ja, aber dass das so in der Esoterik-Ecke landet und ja, da sein Fett wegbekommt.
Richtig. Also mir ist keine Schule begegnet, die irgendeiner Ideologie folgt, wo ich sage, boah, die ist nicht freiheitlich oder die basiert nicht darauf, seinen eigenen Weg da drin zu finden oder seinen eigenen Weg überhaupt zu finden. Es gibt nirgendwo irgendwas, was vorschreibt, du hast jetzt an das oder das zu glauben. Sind alles irgendwie Geschenke, die dir gemacht werden und du kannst sie nehmen oder lässt halt bleiben.
Genau.
Und das finde ich sehr schön, dass es undogmatisch ist.
Ja, es ist alles ein Angebot oder ein Impuls und du kannst was da für dich mit rausziehen oder eben nicht. So würde ich sehen. Aber was neuerdings vielleicht noch auftaucht, ist so das Thema Verschwörungstheorien. Das ist ja auch etwas, was jetzt in ein paar Monaten so ein bisschen rumgeistert
und mit wilden Schulen in Verbindung.
Also auch mit rechten Verschwörungstheorien so, aber gut, das ist etwas, das, also Politik hat bei mir am Feuer keinen Platz, so, das ist etwas, was seltenst aufkommt und wenn es jetzt in der Kurszeit aufkommt, dann schiebe ich dem eben Regel vor. Das ist, dafür sind Menschen so unterschiedlich und das ist nicht mein Sinn, da irgendwie über Politik zu reden.
Führt dann eher zu Spaltung als zu
ja,
genau. Vereinigung. Schade, dass das so ist, ne? Schade, dass man nicht mehr so richtig gut diskutieren kann, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Das sind dann immer so Grundsatzsachen und dann streiten sich die Leute und wollen nicht mehr miteinander reden. Das ist echt schade.
Ja, weil es dann so verhärtet ist und nur das eine oder das andere gibt und die Toleranz dann vielleicht für beides fehlt.
Jetzt fangen wir an, über Politik zu reden. Lass mal über was anderes reden. Was ist dein Lieblingsbaum oder Lieblingspflanze?
Lieblingspflanze, da würde ich die den was nehmen wir denn da? Ich glaube, da nehme ich die Königskerze.
Oh ja.
Die Königskerze, weil sie nicht nur medizinisch eine tolle Pflanze für uns abbildet, sondern weil sie auch im Bereich Survival einiges zu bieten hat. Und ja, das wäre da auf der Ebene der die Pflanze, die ich wählen würde. Aber auch die große Klette finde ich zum Beispiel auch fantastisch mit ihren langen Pfahlwurzeln. Tolle Nahrung, die wir da bekommen können. Oder der Beinwill. Also mehrere, die mir gerade seinen Kopf schießen. Und was war die zweite Frage? Hast du noch eine gestellt?
Baum.
Ein Baum. Da würde ich die Weide nehmen. Also egal, welche Weidenart. Mag ihr Antlitz, um das mal so zu sagen, aber sie macht fantastische Schnüre, wenn sie uns ihr Holz gibt, beziehungsweise ihren Bast gibt. Und das Holz ist super, um zum Beispiel Feuer zu machen. Ja, viele weitere Vorteile. Kopfschmerzlindernd, wenn man die Rinde benutzt. Ja.
Salicylsäure. Und die ist einfach nicht kaputtbar, nicht kaputt machbar. Ne? Man kann da gerne auch mal was von ernten.
Großzügig,
Das
ja. Ich
stört
gucke immer
die
nach. Ja.
großzügig, ja. Stört sie gar nicht. Ich habe mal gehört, ich habe es nie ausprobiert, aber wenn man einen Weidenbaum einfach unten absägt und kurz rüberstellt und wieder in den Boden reinsteckt, dann wächst er wieder nach.
Wächst
Habe ich
wieder
nie
nach.
ausprobiert, aber ich glaube es. Ich glaube es ungesehen.
Er tut's. Aber wir haben das bei uns am Gelände gemacht, wir haben Stecken gesetzt und da sind dann wieder Bäume rausgekommen.
Ja, bei Stecken, ja, Stecken sind ja dann so daumendick
Ja.
oder so, ne? Aber so einen fetten Baum,
Du meinst einen richtigen
aber
Baum? Ah, gut,
ich meine schon einen richtigen
das weiß ich
Baum.
nicht. Ja.
Ich würde es auch nicht ausprobieren, aber mit Stecken kann man es sehr gut ausprobieren. Was auch richtig geil ist mit Weiden, man kann Weidenwasser machen. Das ist auch richtig nice. Da schneidet man die Weiden so in Stückchen, tak, 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 tut die in ein Glas, und dann hast du so ein Drittel Weidenstückchen oder zwei Drittel Weidenstückchen, füllst du mit Wasser auf, und dann kannst du zum Beispiel von der, so irgendeine Beere, Stachelbeere, kannst du dir Stecklinge machen, steckst die rein, und die Weide hat Enzyme in in ihrer Rinde drin, in dem Kambium drin, was Wurzelwachstum anregt. Deswegen kann die Weide ja auch so gut wachsen. Und das überträgt sie aber, diese Enzyme, auch auf andere Pflanzen und animiert sie zum Wurzeln. Das ist richtig
Na
nice.
geil. Ja, dass die Natur ist ein
Weidenwasser.
Wunderwerk. Die strebt auch immer dahin, am Leben zu bleiben, sich zu vermehren. Und wenn du dir anschaust, wo die ein oder andere Pflanze rauskommst, da denkst du einfach nur bewundernd so, ja, krass, was ihr für eine Lebenswille habt, was ihr für eine Power
Ja.
habt, am Leben bleiben zu
Ja.
wollen.
Auf jeden Fall. Okay, machen wir mal weiter. Welches Buch würdest du jedem und jeder auf jeden Fall empfehlen, zum Thema Wildnispädagogik mal gelesen zu haben?
Es sind zwei Bücher. Das eine ist die Grundlagen der Wildnispädagogik, so der kleine Almanach, den wir haben. Das einmal, um ein grundlegendes Verständnis zu bekommen, was es geht. Und das zweite Buch wäre von Mani Tongkwart, Der Weg des Kreises beziehungsweise alternativ Rückkehr zur Schöpfung. Beides zwei ganz tolle Bücher, die ja das Herzstück so der Wildnispädagogik, den Kreis, die Gemeinschaft gut abbildet, wie wir miteinander kommunizieren können, welche Herausforderungen darin vorkommen, der Blick auf das Leben allgemein. Und das sind einfach inspirierende Bücher, die sehr viel mit mir gemacht haben und mir sehr viel gegeben haben.
Ja, stimme ich zu. Habe ich auch beide gelesen, fand ich richtig gut. Was liest du gerade?
Aktuell tatsächlich kein Buch. Hinter mir stehen zwar jede Menge. Da gibt es ein Buch von Raben. Das heißt auch so, Raben. Ich bin momentan sehr viel mit Tierbiologie beschäftigt und einzelnen Arten. Also meine ganze Buchkiste im Rahmen des Fährtenlesens, da schaue ich immer wieder rein, aber so ein klassisches Buch habe ich jetzt gerade à la Roman nicht, was ich lese.
Was ist deine Schuhgröße?
45.
Was ist deine Superkraft?
Meine Superkraft ist, das ist eine gute Frage. Die muss ich mir merken. Meine Superkraft, ist die, dass ich, glaube ich, sehr gut den Überblick behalten kann und organisieren kann.
Ah, das ist eine sehr, sehr gute Superkraft, wenn man eine Schule leitet. Wenn du von jetzt auf gleich mit einem Schnips irgendwas auf der Welt verändern könntest, was wäre das und warum?
Das wäre ganz bestimmt die Abschaffung von Armut und Krieg, mehr Ausgeglichenheit, mehr Verteilung der Dinge, die da sind, für alle.
Ja, voll. Das Warum ergibt sich.
Das warum ergibt
Das
sich
ist
ja. Ja,
ja.
das eine hängt mit dem anderen zusammen, ja.
Ja,
Muss man
voll.
sozusagen.
Finde ich gut. Wünsch ich dir auch. Jetzt kannst du dir zum Ende unseres Gespräches noch was ganz Persönliches wünschen. Für dich ganz persönlich oder für deine Wildnisschule. Vielleicht gibt es ja irgendwas an Ressourcen oder Informationen, Ideen, Fähigkeiten, die du brauchst. Und alle, die jetzt zuhören, sich das später anhören oder anschauen, sind herzlichst dazu eingeladen, Christian diesen Wunsch zu erfüllen. Du kannst mal überlegen, was wünschst du dir?
Also für mich persönlich, das habe ich vorhin schon anklingen lassen, mehr Zeit für mich selbst. So, das ist etwas, was ich mir aber auch alleine selbst besorgen kann. Was dann aber in dem Zusammenhang helfen wird und kann, ist Unterstützung im Team, im Bereich Social Media, das würde ich gerne auch ein Stück weit auslagern. Leute, die sich da richtig gut mit auskennen, die Bock darauf haben, sowas zu machen für eine Wildnisschule, die reinkommen möchten und live vor Ort dabei sind, dann vielleicht auch kostenlos, ist eine Möglichkeit, und dafür dann Bildmaterial erstellen, Beiträge verfassen. Das wäre eine Sache, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Ja, ansonsten Caretaker für den Platz, Leute, die sich ein bisschen mit um den Platz kümmern, die vielleicht auch Bäume pflanzen wollen, vielleicht ist auch jemand da, der Bäume zur Verfügung hat, die er verschenken möchte. Das sind Dinge, die wir den Platz immer wieder zurückgeben möchten. Wir nutzen da natürlich Sachen und geben sie dementsprechend dann auch gerne wieder, indem wir dann halt neue Sachen anpflanzen, sodass sie über die nächsten Jahre wachsen können. Und dann sind solche Spenden immer sehr cool.
Das sind tolle Wünsche. Großartig. Also wenn ihr das gehört habt, meldet euch gern bei Christian, Social Media, und wenn ihr Bäume habt.
Ja, genau.
Um es kurz zu fassen. Okay, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, wir sind jetzt am Ende unseres aufschlussreichen und spannenden Gesprächs. Ich möchte dich nochmal ganz herzlich bei dir, Christian, bedanken, dass du die Zeit dir genommen hast und uns die Einblicke in die Welt der Wildnispädagogik beschert hast.
Sehr gerne.
Deine Leidenschaft und dein Wissen sind wirklich motivierend, und ich hoffe, es hat für viele auch Spaß gemacht und neue Perspektiven auf die Natur und unsere Rolle darin eröffnet. Danke dir.
Ja, vielen Dank dir für die Möglichkeit, und ja, vielleicht sehen wir uns demnächst bald mal wieder.
Sehr, sehr gerne. Ich würde nochmal versuchen, uns unser Gespräch zusammenfassen, zu fassen. Nämlich, glaube ich, haben wir heute gelernt, wie wichtig es ist, die Verbindung zur Natur zu stärken und die Fähigkeiten, die uns die Wildnis lehrt, in unserem Alltag zu integrieren. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass wir besprochen haben, wie die Rückbesinnung auf traditionelle Wildnisfähigkeiten in unsere Welt nicht nur möglich, sondern auch ungemein bereichernd ist. Wir haben wirklich ziemlich, ziemlich viele Themen durchgearbeitet. Mhm. Und sind an einigen Stellen abgebogen, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube fest daran, dass jeder von uns durch die Wildnispädagogik die Chance hat, sich und die Welt um uns herum besser zu verstehen und auch positiv mitzugestalten. Ob es dann darum geht, einfach das Bewusstsein für die einzelnen Elemente in der Natur zu schüren oder wirklich aktiv mit den Händen Bäume zu pflanzen. Und ich lad uns alle gerne ein, die Erkenntnisse aus dem Gespräch, die individuellen, als Einladung zu sehen, unsere eigene Verbindung zur Natur zu vertiefen und uns selbst mit dieser Kraft und Weisheit zu verbinden. Von daher in diesem Sinne, danke allen, die zugeschaut haben, fürs Dabeisein. Nehmt die Inspiration gern mit in euren Alltag und bleibt gespannt und offen und neugierig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Christian, wir hören uns. Grüß die Familie ganz lieb.
Mach ich, du auch.
Ich danke dir.
Danke dir und einen schönen Abend.
Tschüss.
Ciao.
Jo, und ich hau mich jetzt auch schön in die Falle mit meinem Söhnchen. Bin ich ganz schön krank. Hey, danke fürs Zuschauen. War nice. Am Ende haben 7 Leute die Quizfrage richtig beantwortet. Und bei euch melde ich mich, wie versprochen, nicht mehr heute, aber dann morgen. Gute Nacht. Tschüssing!